Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Ein herzliches Servus und willkommen zu einer neuen Ausgabe Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Der große Preis von Österreich hat stattgefunden, damit das 11. Rennen der Saison. Wir haben jetzt also offiziell Halbzeit, zumindest was die Anzahl der Grand Prix angeht. Ausgetragen wurde das Rennen auf dem Red Bull Ring, aber der Name der Strecke war in diesem Jahr nicht Programm. Der Sieg ging an Ferrari, genauer gesagt an Charles Leclerc. Und wir werden wie gewohnt das Geschehen vom Wochenende für euch auseinandernehmen. Ich bin Sophie Affeld und bekomme wie immer Unterstützung von meinem Moderatorenkollegen Kevin Scheuren. Schön, dass du da bist.
Bist jetzt auch komplett dem bayerischen Lifestyle assimiliert, ne?
Ja, das Servus, habe ich mir jetzt angehört.
Sehr schön. Hallo Sophie.
Das war natürlich nicht nur für die Bullenheimspiel, sondern auch für unseren Christian Nimmervoll. Der ließ es sich natürlich nicht nehmen und war vor Ort an der Strecke mit dabei. Und ich freue mich sehr, dass er es auch einrichten konnte, diesen Podcast mit uns aufzunehmen. Das ist ein bisschen eine ungewöhnliche Aufnahme für uns, denn wir nehmen ausnahmsweise schon direkt am Sonntag auf. Es ist gerade 10:45 und Christian befindet sich gerade auf dem Heimweg. Deshalb herzlich willkommen in Richtung der Straßen Österreichs an den Chefredakteur des Motorsport Network Germany. Hallo Christian.
Hallo Sophie, hallo Kevin.
Ihr habt ja beide quasi gerade erst euren Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de hinter euch. Den gibt es ja immer an jedem Tag eines Rennwochenendes, seit diesem Wochenende auch wieder beginnt mit dem Donnerstag, der ja wieder zum Medientag gemacht wurde. Ich muss zugeben, dass ich den Livestream noch nicht ganz sehen konnte. Das hole ich natürlich noch nach On Demand. Könnt ihr natürlich auch jederzeit tun. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ihr nicht nochmal alles in demselben Wortlaut wiederholen müsst, weil sich die Fragen doppeln. Aber ihr seid immerhin schon schön warm geredet. Das kann natürlich nicht von Nachteil sein. Und ich würde gerne mal direkt bei dir bleiben, Christian. Du warst ja eben das ganze Wochenende vor Ort, natürlich auch viel im Pressezentrum unterwegs, nehme ich an. Aber wie hast du denn die Stimmung in Spielberg so erlebt? Hattest du vielleicht auch kurz mal Angst, dass du in Holland und nicht in Österreich gelandet bist zwischendurch?
Ja, ich habe tatsächlich heute mal mit jemandem so ein bisschen gesmalltalkt vom Promoter in Spielberg und habe gesagt, toll, wie dieser Event funktioniert für euch, ja, auch für die ganze Region. Ist das echt ein Riesending, weil halt sehr viele Fans, die bleiben ja auch da, so wie ich, sind die oft privat einquartiert, fühlen sich da auch sehr wohl, steirische Gastfreundschaft, ja, das ist echt ein richtig netter Grand Prix auch in der Hinsicht. Aber ich habe auch gesagt, man muss natürlich auch ehrlich sein, wären die ganzen Holländer nicht da, dann wäre das natürlich nicht so ein Volksfest. Denn ich glaube, es waren um die 40.000, wenn meine Informationen richtig sind, die da heute waren, also rein aus Holland, wobei das nicht so ganz nachvollziehbar ist, wurde mir erklärt, was die Ticketverkäufe betrifft, weil es da wieder Subagenturen gibt, die dranhängen und so weiter und so fort. Also man muss schon sagen, der Grand Prix von Österreich ist ein echtes Highlight, auch was die Organisation betrifft. Auch für die Fans gab es auch Schattenseiten, über die weiß ich nicht, ob wir über die vielleicht auch sprechen, aber auch für die Fans grundsätzlich top organisiert. Also du kannst schön Party machen. Ich finde immer ganz großartig, und das kenne ich in der Form wirklich nur in Spielberg so, das, was meine Landsleute hier Green Carpet nennen, also wo die Fahrer tatsächlich übers Medienzentrum oder über dieses Welcome Center in Paddock rübergehen, und dann ist da so ein grüner Teppich, über den sie drüber gehen, die schreiben da Autogramme, werden interviewt, es gibt dazu ein bisschen Musik, also so ein bisschen wie der Red Carpet bei den Oscars halt, und lauter solche Kleinigkeiten, die ich halt wirklich in der Form selten woanders kenne. Auch was mir dieses Jahr zum ersten Mal aufgefallen ist, zum Beispiel, man möchte ja ermutigen, weil das ist der einzige Wermutstropfen, den es gibt. Es gibt nur eine richtige Zufahrtsstraße zum Red Bull Ring. Das heißt, dass der Verkehr hier immer ein bisschen ein Problem ist und man auch aufruft mit einem sehr umfangreichen Shuttle-Netz aus anliegenden kleinen Städten und auch aufruft dazu, das Fahrrad zu nehmen. Und das sind halt dann die Kleinigkeiten, dass der Fahrradabstellplatz wirklich sehr, sehr nah oder eigentlich direkt beim Hauptgate ist, wo man rein kann und es für Fahrradfahrer dann halt auch entsprechend komfortabel ist und Vorteile bringt, das Fahrrad zu nehmen. Also ich finde wirklich ein top organisierter Grand Prix. Da wird auch drumherum eine ganze Menge geboten. Und deswegen habe ich da natürlich ein bisschen die österreichische Brille auf, aber ich kann es echt nur jedem empfehlen, auch Nicht-Holländern, mal nach Spielberg zu kommen. Ist auch eine schöne Gegend und fahre gerade am Knoten St. Michael vorbei mit wirklich mit sehr, sehr vielen überwiegend positiven Eindrücken von diesem Wochenende.
Ja, und auch in Spielberg hat man wieder gesehen, das Faninteresse war sehr, sehr groß. Ich glaube, 303.000 Leute waren über das Wochenende anwesend. Das wurde zumindest im Fernsehen eingeblendet. Trotzdem an sich gute Stimmung. Aber Kevin, Christian hat jetzt eben schon ein bisschen angedeutet. Wir wollen natürlich auch nochmal hier kurz drüber sprechen. Manche Fans scheinen nicht nur positive Erfahrungen gemacht zu haben. Es gab wohl rassistische Beleidigungen, auch Frauen sollen belästigt worden sein. Es gab da einige, die sich auch per Twitter zu Wort gemeldet haben. Auch Maria Reier, die ja in der Vorschau in der vergangenen Woche hier zu Gast war, hat auf Twitter ihre Erfahrung geteilt. Unter anderem erzählt, dass Leute auch versucht haben, ihr die Maske vom Gesicht zu ziehen und solche Geschichten. Es gab auch Gruppen von Frauen, bei denen man sich melden konnte, wenn man zum Beispiel nicht allein über das Gelände gehen wollte. Also wirklich nicht schön, was man da gehört hat. Die Formel 1 hat ja am Sonntagmorgen auch ein Statement rausgegeben. Ich habe eben gesehen, auch Red Bull hat da jetzt noch nachgezogen, eben am Abend. Waren ja vermutlich auch einige Max Verstappen-Fans darunter, wenn so viele Holländer anwesend waren. Also es war schon wichtig, dass man da auch reagiert hat, weil da muss sich auf jeden Fall was ändern.
Absolut. Und das, was da passiert ist oder passiert sein soll, das ist halt das, was wir aus der Entfernung nicht beurteilen können. Aber ich denke, es gebührt einfach dem Respekt, den Menschen, die sich da über Twitter geäußert haben, zu glauben, dass ihnen das widerfahren ist, was ihnen widerfahren ist, darf nicht passieren. Das darf nicht an der Rennstrecke sein. Das darf nicht in der Gesellschaft sein oder bei irgendeiner Veranstaltung. Und es ist halt leider so, dass sich die Demografie der Fans jetzt nicht auch des Alters, aber auch der Art und Weise, wie die Formel 1 zelebriert wird, einfach verändert hat in den letzten Jahren. Beziehungsweise, glaube ich, auch die Hemmschwelle, sowas zu machen, extrem gesunken ist, wenn der Alkohol fließt. Und es war gutes Wetter, es ist viel Bier geflossen und der ein oder andere hat dann wahrscheinlich so viel getrunken, dass sein gesunder Menschenverstand abhanden gekommen ist. Also das, was passiert ist, ist komplett zu verurteilen. Es darf nicht sein, dass Fans aufgrund ihres Lieblingsteams oder ihres Lieblingsfahrers irgendwelche Beleidigungen erfahren müssen, geschweige denn sich begrapschen lassen müssen oder dass Kleider hochgezogen werden oder dass ihnen gesagt wird, weil sie Hamilton-Fans sind, haben sie überhaupt gar keinen Respekt verdient. Das geht gar nicht. Ich glaube, wir müssen aber auch darauf aufpassen, das hat Christian ganz schön gesagt im Livestream, dass es jetzt nicht zu einer Empörungswelle kommt ohne Taten, sondern dass jetzt Taten folgen müssen. Und ich wünsche mir einfach, dass das eine Minderheit ist, denen das passiert ist, also die das ausgelöst haben. Also dass wir jetzt nicht davon sprechen, dass das Gros der 50.000 Leute auf dieser Max-Verstappen-Tribüne genau so tickt und genau so ist, sondern irgendwelche Sprallos, irgendwelche Idioten meinen, sich daneben benehmen zu müssen, dass die aussortiert werden und keinen Zugang mehr zu einem Formel-1-Rennen bekommen. Ich denke, das ist das, was passieren muss. Aber wie das passieren kann, das muss die Zukunft zeigen. Da gehört ein Stück weit Zivilcourage sicherlich dazu bei den anderen Zuschauern. Da gehört ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept, was aber bei so einer Tribünenstruktur einfach sehr schwierig ist, durchzusetzen dazu. Und ja, es müssen Safe Places geschaffen werden sozusagen. Also gerade auch für Frauen, denen das widerfährt, weil das ist nun mal das, was heraussticht, ne? Also wenn Frauen sexuell oder auch nur anderweitig körperlich bedrängt werden, wird eine absolute Grenze übertreten. Und das hat dann aber auch im nächsten Schritt mit Scham zu tun, das dann auch den Behörden zu melden oder den Sicherheitskräften zu melden, weil kommt dann einer und sagt, ja, ne, hab dich nicht so, so ist das halt hier, das kann halt passieren. Und da muss man einfach Möglichkeiten finden, vielleicht mit den Promotern zusammen, die Formel 1 selber oder halt die Örtlichkeiten vor Ort, also die Sicherheitskräfte vor Ort, die Polizei zum Beispiel, ähnlich wie es auf Musikfestivals ist, Hotlines einzurichten, an die sie sich wenden können oder eben auch auf dem Gelände mögliche Orte zu haben, zu denen sie gehen können. Und das ist einfach beschämend, also darf nicht passieren und es ist komplett zu verurteilen und ich hoffe einfach, dass man daraus jetzt ein paar Lehren zieht und vielleicht auch Konsequenzen und wenn es bedeutet zum Beispiel, dass Alkoholverbot auf den Tribünen ist, dann ist das ein Kollateralschaden, den einige wenige Idioten ausgelöst haben, aber den alle mittragen müssen, der vielleicht aber der nächstmögliche Schritt ist, um sowas zu verhindern.
Das geschieht ja sicher auch bei anderen Grand Prix. Es macht es aber natürlich kein Stück besser. Die Fahrer haben sich ja auch relativ klar dazu positioniert und der Sport ist natürlich für alle da und deshalb ja, war es natürlich auch wichtig oder uns wichtig, das nochmal anzusprechen. Wir wollen natürlich auch gleich zum Sportlichen kommen, ist ja klar.
Sophie, bevor ich davor noch eine ja, Info bitte reinwerfen? Das ist ganz interessant. Ich habe nämlich gerade noch, als ich rausgegangen bin zum Auto, in Nachrichten gehört, dass es keine Anzeigen gegeben hat zu dem Thema. Spielt aber gar keine Rolle, finde ich. Aber ist trotzdem, also offizielle Auskunft der Polizei Steiermark, es gab keine einzige Anzeige, was das betrifft. Und vielleicht, ihr wisst ja, ich kann es mir mir nicht verkneifen, auch meinen Senf noch dazu zu geben. Ich würde den Kevin in einem Punkt widersprechen. Also ich unterschreibe alles bis auf einen Punkt, nämlich ich glaube, es war immer schon so. Das macht, wie du gerade so gesagt hast, Sophie, es macht es überhaupt nicht besser. Aber ich glaube, was sich verändert hat, ist, dass wir als Gesellschaft das nicht mehr akzeptieren. Das, was früher noch akzeptiert wurde, vielleicht manchmal ein bisschen belächelt wurde mit jetzt stell dich mal nicht so an oder so, ja, das wird heute halt nicht mehr akzeptiert. Und ich glaube, dass es eher das ist, was sich ändert gerade, hoffentlich ändert, als das, ja, also ich glaube nicht, dass das jetzt so viel anders ist gerade, als es früher war. Kann ich mir nicht vorstellen.
Tolle Ergänzung, ist richtig, ja.
Ja. Absolut, danke. Auch für die Info mit den Anzeigen ist natürlich super. Das ist dann eben was, was man auch vor Ort natürlich am besten mitkriegt. Deshalb ja natürlich auch ein super Mehrwert für uns, dass du dann auch eben da warst. Ja, wir wollen gleich auch über das Rennen sprechen. Eine Sache noch vorher. Es wurde ja am Donnerstag auch abseits der Strecke schon ein paar Entscheidungen getroffen. Die Formel-1-Kommission hat sich zusammengefunden und über einige Dinge beraten. Christian, vielleicht kannst du mal ganz kurz zusammenfassen, was da im Wesentlichen bei rausgekommen ist.
Also der Kernpunkt war mit Sicherheit dieses Thema Budgetobergrenze und Kostenausgleich, denn die Teams stöhnen ja alle aufgrund vor allem erhöhter Frachtkosten, dass es ganz schwierig geworden wäre, dieses Budget Cap zu erreichen oder drunter zu bleiben. Und jetzt hat man da einen Kompromiss gefunden. Man hat gesagt, okay, wir ziehen eine Inflationserhöhung vor. Um es möglichst einfach zu machen, man erhöht das Cap, das bisher bei 141,2 Millionen Dollar lag, um 3,1% für dieses Jahr. Und das sind roundabout, ich glaube, 4,4 Millionen Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe, die die Teams jetzt also mehr ausgeben dürfen als geplant. Tenor im Fahrerlager war, sowohl die Kleinen sind unglücklich, weil sie eigentlich sich gewünscht hätten, dass das Cap gar nicht angefasst wird, als auch die Großen, weil sie sagen, das reicht uns eigentlich nicht so ganz oder wir hätten gehofft, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr ausgeben dürfen. Aber dadurch, und in dem Punkt waren sich dann alle einig, dadurch, dass keiner zufrieden ist, war es ein guter Kompromiss. Das war so beim Budget Cap der Tenor. Dann haben wir in den letzten Wochen so viel öfter mal gesprochen über dieses Unterbodenthema und um diese Metrik, was das Bouncing betrifft, dass man sozusagen von Vier-Seite eingreift bei diesem Thema, dass es möglicherweise auch Strafen geben kann, dass man Teams dazu zwingt, ihr Setup höher zu stellen, wenn das Bouncing gewisse Messwerte überschreitet. Das tritt jetzt erst beim Grand Prix von Belgien in Kraft, also nach der Sommerpause, was den Teams noch Zeit gibt, sich da auch konstruktionsbedingt darauf vorzubereiten. Und ja, das waren eigentlich die zwei Hauptthemen da draus. Oder vergesse ich irgendwas gerade, Kevin?
Nee. Das war alles richtig. Wir hatten zwischendurch einen kurzen Tonausfall, aber du hast alles Wesentliche zusammengefasst.
Ja, ich glaube, man hat nicht
relevant gefasst. Ich bin gerade durch einen Tunnel gefahren, aber dass selbst da das österreichische Netz funktioniert, zeigt, wie weit wir unseren deutschen Freunden da in dem Punkt überlegen sind.
Da können wir uns in der Tat eine Scheibe von abschneiden. Das ist traurig, aber wahr.
Wir haben übrigens einen ganzen Haufen Tunnels, aber ich glaube, die sind alle mit Sendern ausgestattet, soweit ich weiß.
Sehr gut, wir sind gespannt. Ansonsten werden wir es merken. Letzte Frage noch zu dem Thema, zum Thema Unterboden vor allem. Es kam ja auch jetzt im Laufe der Woche dieses Thema flexible Unterböden noch ein bisschen hoch. Du hast es auch am Wochenende im Livestream schon erklärt auf YouTube, was genau da das Problem ist. Also da könnt ihr auch gerne nach dem Podcast nochmal reinschauen. Dann seht ihr es vielleicht auch noch mal ein bisschen visueller veranschaulicht. Kannst du schon irgendwas dazu sagen oder haben sich schon Teams dazu geäußert, wer da eventuell noch Änderungen vornehmen muss, wen das betreffen würde.
So viel zum Thema.
Also man hört schon, dass es Red Bull und Ferrari trifft. Schade, jetzt könnt ihr mich nicht mehr hören. Aber ob wirklich so ist, das konnte ich leider nicht verifizieren.
Okay, alles klar. Ich glaube, wir haben es im Wesentlichen verstanden, Red Bull und Ferrari. Ist ja auch das, was so herumgeistert an Gerüchten. Wir werden uns das dann in Spa mal anschauen. Christian aus dem Fahrerlager heraus und Kevin und ich dann auf irgendeinem Hügel rund um die Rennstrecke. Ganz kurzes letztes Thema noch, um zum Sportlichen noch überzuleiten. Kevin, wir haben ja jetzt auch wieder einen Sprint gesehen am Wochenende. Haben uns letzte Woche in der Vorschau ja auch gefragt, ob das eine gute Strecke ist für den Sprint, dieser Red Bull Ring. Im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Würdest du jetzt sagen, es war ein gutes Pflaster für das Format?
Ja, schon. Also ich meine, das Problem ist halt, dass DRS so ein kraftvolles Tool ist in Spielberg und das leider auch eher ein kraftvolles Tool für das Hinterherfahren zeitweise, aber es kann halt auch immer was passieren und das macht halt die Kürze der Strecke aus, dass du halt sehr viele neuralgische Punkte hast, die Einfahrt in Turn 1, die Einfahrt zu Turn 3, die Einfahrt zu Turn 4, dann hast du ja auch selbst bei Hamilton gesehen und bei Russell, dass selbst das Infield gefährlich werden kann, dann sowieso der Ausgang zu Turn 10, mit den Track Limits auch immer ein Thema. Also ich finde tatsächlich, dass diese kurze Strecke halt den Namen Sprint total verdient hat. Also ich habe mich vom Sprintrennen diesmal tatsächlich unterhalten gefühlt und wegen meiner kann man das in Österreich auch gerne weiter so beibehalten. Ich fand es ganz okay.
Ein Rennen, Sprintrennen steht ja noch an in Brasilien, dauert also noch ein bisschen. Und damit wollen wir uns jetzt dem Hauptrennen sozusagen widmen am Sonntag und auch den Siegergebühren feiern. Und das tun wir aber nach einer ersten kurzen Pause hier bei Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Weiter geht's hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de mit der Analyse zum großen Preis von Österreich, bei dem Charles Leclerc den ersten Sieg seit Australien im April einfahren konnte. Ich habe gezählt, 13 Wochen ist das inzwischen her und dementsprechend war die Erleichterung auch wirklich spürbar groß bei ihm. Und Kevin, wir waren uns ja zusammen mit Maria in der Vorschau eigentlich recht einig, dass wir uns kaum vorstellen können, dass am Ende jemand anders als Max Verstappen ganz oben auf dem Podium in Spielberg stehen könnte. Aber es ist so gekommen. Charles Leclerc ist trotz der ganzen Rückschläge auch mental stark geblieben, muss man sagen, und hat dieses Rennen auch verdient gewonnen am Ende.
Ja, finde ich auch. Und das war genau das wichtige Zeichen, glaube ich, für ihn auch, dass er diese mentale Stärke noch hat. Weil auch wir reden ja oft darüber, dass er jemand ist, der manchmal ein bisschen zu verkopft ist vielleicht, sein Perfektionismus ihm im Weg steht. Aber ich finde, er hat es am Rennsonntag extrem gut gemacht. Also die drei Überholmanöver gegen Max Verstappen, und die waren ja alle drei, finde ich, auch qualitativ nicht schlecht. Also das war jetzt keins, wo du gesagt hast, okay, da fährt er jetzt mal eben locker dran vorbei, obwohl es schon einfacher für ihn war, gerade durch die fehlende Traktion beim Red Bull dann die Höchstgeschwindigkeit aufzubauen. Aber insgesamt war das dann ein fehlerfreies Rennen von ihm. Es war ein fehlerfreies Rennen von der Boxencrew bei Ferrari. Die Strategie hat funktioniert. Also es war tipptopp und das hat die WM natürlich wieder aufgemacht, was, glaube ich, für uns alle ganz wichtig ist, dass Ferrari da drin bleibt, dass Charles Leclerc da drin bleibt. Ist natürlich schade für Ferrari gewesen, es wäre mit Sicherheit ein 1-2 Doppelpodium, Doppelsieg gewesen für Ferrari, wenn Carlos Sainz Motor nicht in Brand geraten wäre. Aber für Charles Leclerc war das ein tipptopp Sonntag nach einem doch schwierigeren Samstag, finde ich, und diesem Duell mit Carlos Sainz, das unnötig war. Aber er hat gesagt, es darf nicht wieder passieren. Das ist nicht passiert. Im Gegenteil, er hat sich da super durchgesetzt, hatte eine gute Pace und das Rennen, wie du schon richtig gesagt hast, völlig verdient gewonnen.
Ja, Christian, Kevin hat es gerade angesprochen. Am Samstag im Sprint hat man sich ja doch ein paar Mal in den Kopf gefasst, ja, wie Sainz und Leclerc da gegeneinander gekämpft haben. Phasenweise schien da auch ein Crash gar nicht so weit weg, fand ich. Glaubst du, dass man als Team da auch aus dem Samstag gelernt hat für den Sonntag, aber auch für die Zukunft?
Ich glaube eigentlich eher, dass Leclerc das einfach mit seinem Tempo geregelt hat. Allerdings bin ich mir gleichzeitig sicher, dass die über den Samstag natürlich gesprochen haben. Aber ich glaube, das, was sie über den Samstag gesprochen haben, war gar nicht nötig, weil Leclerc doch Sainz, ich meine, er ist ihm jetzt nicht auf und davon gefahren, aber es waren doch ein paar Sekunden Abstand zwischen den beiden und er war einfach schneller. Also ich glaube, Charles Leclerc hat einen sehr, sehr guten Sonntag gehabt. Natürlich auch, darüber werden wir sicher auch reden, Carlos Sainz ja ausgefallen ist. Das heißt, er hat nicht nur Verstappen Punkte abgenommen, sondern auch sein Teamkollege, der gerade so ein bisschen in den Lauf reinzukommen schien, hat einen richtigen Nackenschlag abbekommen. Und das für Leclerc natürlich super. Der ist heute on top of the world. Und ich habe noch nicht mit meinem Kollegen Stefan Ehlen drüber gesprochen, aber für mich ein ganz heißer Kandidat, für die er letzte Nacht am besten geschlafen hat, die Kolumne. Ferrari hat eine Wende in der WM gebraucht, wenn sie da nochmal reinkommen wollen. Ich glaube da übrigens, also ich kann mir vorstellen, dass sie noch mal reinkommen. Ich glaube aber nicht, dass sie am Ende wird sie Red Bull durchsetzen, davon bin ich überzeugt. Aber das ist jetzt das, was notwendig war, um da noch mal sich eine Chance zumindest zu erarbeiten. So kann ich es. Bin ein bisschen abgelenkt, deswegen ein bisschen Krüppelsätze. Aber ich glaube, es kommt an, was ich meine.
Ich glaube, man hat es verstanden, ich auf jeden Fall. Ja, wenn man bei Charles Leclerc am Ende die große Freude gehört hat, Kevin, war es dann eben bei Carlos Sainz der große Schmerz, du hast es eben angesprochen, der konnte gar nicht wirklich glauben, was da schon wieder passiert, als er in Runde 57 dann stehen bleiben musste, der Motor Feuer gefangen hat. Nach dem Sieg in der vergangenen Woche, also doch irgendwie jetzt wieder der große Fall, was ist dir da durch den Kopf gegangen in dem Moment, als du das gesehen hast?
Oh mein Gott, Ferrari. Es ist, ja, es ist ein bisschen ironisch. Ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass Carlos Sainz auch ein Seher ist, weil das erklärt auch seine dann doch eher bedeckte Stimmung nach dem Sieg letzte Woche. Vielleicht hat er geahnt, dass diese Woche direkt was passiert und hat sich deswegen nicht so richtig fallen lassen können nach dem Sieg. Es sieht blöd aus, wenn es Carlos Sainz passiert und wenn es dann so passiert. Es kann aber auch helfen, Lehren daraus zu ziehen, vielleicht was zu finden, was die Zuverlässigkeit des Motors verbessern kann. Weil das können sie halt noch machen. Sie können an der Haltbarkeit arbeiten. Es ist aber der zweite kapitale Motorschaden diese Saison. Einer bei Leclerc, einer bei Sainz. Da muss man natürlich schon fragen, woran liegt das? Also warum ist das so, dass bei den Ferraris diese Sachen passieren? Ist der Motor überfahren? Ist das Motormapping zu aggressiv? Nimmt das den Motor auf Dauer zu sehr ran? Weil Carlos Sainz war auch extrem schnell unterwegs. Also das darf man nicht vernachlässigen. Der war verdammt gut unterwegs. Und das sind halt Sachen, die müssen sie Maranello analysieren. Mattia Binotto hat Vertrauen in das Team, dass sie es schaffen. Ich hoffe, dass sie es schaffen, weil ein zufriedener Carlos Sainz hilft dem Team natürlich auch weiter. Aber ich finde, der Gesichtsausdruck vom Cousin in der Boxengasse, der hat eigentlich die meisten Bände gesprochen und dann noch der traurig dasitzende Carlos Sainz. Also hat mir schon ein bisschen mein kleines Ferrari-Herz gebrochen, dass Carlos Sainz da den Wagen so abstellen musste.
Wenn man jetzt mal so ein bisschen ketzerisch fragt, hätte für Leclerc eigentlich was Besseres passieren können als jetzt ein Sieg seinerseits und ein Ausfall seines Teamkollegen. Ich meine, jetzt liegen wieder 37 Punkte zwischen den beiden. Vielleicht fällt ja die Priorisierung eines Fahrers jetzt doch plötzlich wieder ein bisschen leichter.
Da haben ja Christian und ich zwei sehr konträre Meinungen. Also meiner Meinung nach war das heute der erste Nagel in den Sarg für die Hoffnung, dass Carlos Sainz auf Augenhöhe mit Charles Leclerc bleiben kann. Weil genau jetzt haben wir so eine Punktedifferenz, wo es halt zwangsläufig darauf hinauslaufen wird, dass Charles Leclerc noch vehementer fordern wird, dass es eine Neigung in seine Richtung gibt vom Team. Und ich bin auch der Meinung, dass jetzt der Moment bald kommt, wo das passieren muss. Auch wenn Christian immer sagt, der Punkteabstand ist nicht groß genug. Wann ist er groß genug? Und wann hast du die WM bis dahin verloren? Wir haben es schon mal gemerkt bei Ferrari, wie es sein kann, wenn sie das nicht machen. Und sie sollten diesen Fehler nicht nochmal machen. Und da muss man einfach diplomatisch sein und Carlos Sainz das so vermitteln, dass er nicht die Lust verliert, daran da zu fahren, sondern zu sagen, das hehre Ziel muss es sein, nächstes Jahr die Nummer 1 aufs Auto zu bekommen. Und wenn das am Ende Charles Leclerc ist, dann ist es Charles Leclerc. Am Ende wird sowieso Charles Leclerc sein. Man soll sich einfach lieber früher als später dazu entscheiden, das mit ihm zu machen. Und dann hat man mehr Chancen, meiner Meinung nach, die WM auch zu gewinnen.
Es ist natürlich erstmal nur ein Sieg, der Weg ist immer noch weit, aber trotzdem eben ein Sieg, den Charles Leclerc dringend brauchte. Es gab ja doch auch einige Gerüchte, dass es da etwas brodelt intern. Christian, würdest du Mattia Binotto zutrauen, dass er die Situation im Griff hat, auch teamintern? Charles Leclerc meinte auch vor einigen Wochen schon mal, dass er eigentlich ein Typ ist, der ja auch in stressigen Situationen sehr viel Ruhe ausstrahlt, das auch an das Team übergibt. Glaubst du das auch, dass er die Situation unter Kontrolle behalten kann?
Also ich glaube schon, dass Mattia Binotto das kann. Die Frage ist, wie schwierig machen sie ihm die beiden Lager, die er hat in seinem Team? Und ist das überhaupt manageable? Ja, es gibt, glaube ich, Situationen, die kriegt kein Teamchef der Welt hin. Und wir wissen, dass das ein hochpolitisches Umfeld ist. Charles Leclerc, der so ein bisschen angehängt ist an den Todd-Clan, der sehr mächtig und einflussreich ist. Carlos Sainz mit seinem Vater, der auch als einer bekannt ist, der gern mal die politische Klaviatur spielt. Also ich glaube, dass eher das Thema ist, wie schwierig machen sie die beiden Fahrer. Und man hat am Spielberg-Wochenende schon den Eindruck gehabt, dass die Harmonie schon mal größer war. Zum Beispiel haben wir auch in einem der Livestreams drüber gesprochen, beim Shakehands am Samstag nach dem Sprint. Das war dann doch so, dass man gemerkt hat, okay, die geben sich artig die Hand, weil sie müssen. Aber da war nicht viel Liebe in den Blicken, die sie sich geschenkt haben. So würde ich das mal vorsichtig formulieren. Und eine kleine Ergänzung vielleicht noch zu dem, was Kevin gesagt hat. Ich glaube, wir sind gar nicht so weit auseinander bei diesem Thema. Ich glaube auch, dass Leclerc derjenige ist, der für Ferrari die größeren Chancen hat, Weltmeister zu werden. Ich glaube nur, also Mattia Binotto wird ja natürlich nicht auf unseren Rat hier hören, ja. Aber grundsätzlich ist es ja immer spannend, solche Themen auch ein bisschen zu diskutieren. Was würde man tun, wenn? Und wäre ich an Mattia Binottos Position, würde ich deswegen keine Stallorder aussprechen, weil Sainz natürlich die Lust verlieren wird dran. Und du kannst ihm das auch nicht schmackhaft machen, weil wenn du ihm jetzt, du hast gerade einen Vertrag mit ihm gemacht, wahrscheinlich mit ihm besprochen, du bist bei Ferrari, wir hoffen, dass du Weltmeister werden kannst mit uns, du hast gleiche Chancen wie Charles, glaub nicht, was andere sagen. Und dann passiert schon nach ein paar Rennen das, dass du ihm sagst, du bist unsere Nummer zwei. Also das kann nicht gut gehen. Es gibt keine bessere Möglichkeit, wie du einen Fahrer mental kaputt machen kannst, als das zu tun. Und davon abgesehen ist es halt wirklich noch viel zu früh. Und wir sollten uns auch im Sinne des Sports, glaube ich, nicht wünschen, dass das passiert. Denn wir haben, was wurde geschimpft über Mercedes, die finde ich ja immer sehr viel zugelassen haben. Da hat es halt Hamilton einfach durch seine Leistungen geregelt. Als sie es dann einmal gemacht haben in Sochi bei einer völlig anderen Ausgangssituation, was die Punkte betrifft. Ja, das war nicht nur ein Rennen und es war auch nicht Saisonhalbzeit, sondern es war eigentlich schon alles klar. Und wie groß war damals der Aufschrei, als Mercedes das gemacht hat. Ja, deswegen finde ich, dass Ferrari echt nicht gut beraten wäre, jetzt schon eine Teamorder zu machen. Lass mal zwei Motorschäden bei Leclerc passieren und dann führt Sainz 25 Punkte vor ihm in der WM, wenn er einen Lauf hat. Also das ist noch, ich glaube, dafür ist es einfach noch zu früh. Und ein Gedanke vielleicht auch noch zum Motor, um nimmer falschen Monolog zu Ende zu bringen. Was man da, glaube ich, auch noch dazu erwähnen muss oder in Erinnerung rufen, wahrscheinlich wissen es die meisten, die uns zuhören, ja eh, wir müssen bedenken, wo Ferrari herkommt. Die hatten seit dieser Kontroverse um den Motor im Jahr 2019, wo es ja hieß, der sei möglicherweise illegal gewesen, zumindest in Grauzonen vorgedrungen. Ihr erinnert euch an diesen berühmten Ferrari-Fiat-Deal, hatten die ein ganz offensichtliches, sehr großes Motorendefizit. Zu Beginn dieser Saison waren sich die meisten Experten einig, dass Ferrari möglicherweise sogar den besten Motor hat oder zumindest den leistungsstärksten. Und das, so einen Schritt kannst du natürlich nur machen, wenn du gewisse technologische Risiken eingehst. Und ich glaube, die Motorschäden, die da jetzt ein bisschen häufiger passieren als bei den anderen, die sind möglicherweise auch von diesem erhöhten technischen Risiko einfach ein Resultat.
Ja, da kann man vielleicht auch noch zu sagen, zu Haas kommen wir später noch, aber auch Kevin Magnussen hat nach dem Rennen ja noch geklagt, dass er die ganze Zeit über ein Problem mit der Power Unit hatte. Also in der Hinsicht muss Ferrari weiter nach Problemlösungen suchen. Sobald da mehr Details bekannt sind, auch zu diesem Problem dann vom Sonntag, lest ihr das dann aber natürlich auf formel1.de. Und Christian, du darfst den Monolog eigentlich gleich fortführen, denn es war ja so, dass man doch noch ein bisschen zittern musste am Ende. Zumindest Charles Leclerc klang sehr angespannt im Funk in den letzten Runden des Rennens. Weiß man inzwischen jetzt schon, was da genau das Problem war in den letzten Runden?
Also ganz genau wissen wir es noch nicht. Es ging aber ums Gaspedal. Die ersten Aussagen von Charles Leclerc, die gingen in die Richtung, dass er gesagt hat, das hat, auch wenn er vom Gas gegangen ist, hat er immer noch 30% Schub gehabt. Es gab dann eine Medienrunde nach dem Rennen, als auch die TV-Stationen schon draußen waren. Da wurde Mattia Binotto auch nochmal gefragt, ob er schon beantworten kann, ob das tatsächlich einen mechanischen Grund hatte. Also mechanisch im Sinn von, dass möglicherweise ein physisches Teil in irgendeiner Form geklemmt hat oder ähnliches. Oder es vielleicht eher auf der Software, auf der elektronischen Seite zu suchen war. Und da hat Mattia Binotto geantwortet, der kann es zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit Sicherheit sagen. Aber erster Eindruck ist, dass es möglicherweise eher auf der mechanischen Seite beheimatet ist. Genauer können wir es noch nicht sagen, weil es war auf jeden Fall das Gaspedal, was ja auch Boxenfunk gehört hat, und das ist natürlich kein schönes Gefühl, wenn du da immer noch Schub hast drauf. Man muss allerdings auch dazu sagen, es ist kein riesengroßes Performance-Thema, ja, weil du das natürlich mit der Bremse schön einfangen kannst. Jeder, der schon mal Kart gefahren ist, der weiß, dass es gar nicht unüblich ist, dass du gleichzeitig Gas gibst und bremst. Ein Problem wäre es natürlich gewesen, wenn das sehr viel früher im Rennen aufgetreten wäre, denn dann bin ich mir ziemlich sicher, dass Leclerc mit dem Bremsen paradoxerweise ein Problem gekriegt hätte, eben weil er das Gas immer wieder anfangen muss.
Ja, also die Ferrari-Fans, glaube ich, hat trotzdem kurz mal den Atem gestockt, ja, und die dachten sich wahrscheinlich auch schon, nee, jetzt nicht Charles Leclerc auch noch. Aber ist alles gut gegangen, wobei man sagen muss, auch kurz nach dem Rennen ging es ja noch weiter mit den, ja, schlechten Nachrichten, genauer gesagt eigentlich für alle, die auf dem Podium standen, denn sowohl bei Charles Leclerc als auch bei Max Verstappen und Lewis Hamilton musste noch jeweils ein Teamverantwortlicher zu den Stewards am Abend. Was war da noch los?
Frage an mich?
Ja.
Entschuldigung, ich dachte, du wechselst mit Sicherheit wieder ab.
Nee. Ja, gleich ist Kevin auch wieder dran, keine
Sorge. Heute kommst du nochmal, du sollst ja nicht einschlafen am Steuer, Christian, du sollst einfach durchreden.
Also, es gibt eine Regel, nicht nur in der Formel 1, auch in anderen Motorsportarten, das ist im internationalen Sportgesetzbuch der FIA verankert. Und die besagt, man hat es auch ganz berühmt erlebt bei Matthias Ekström in der DTM vor einigen Jahren, wo ihm sein Vater eine Wasserflasche gereicht hat. Und auch damals gab es dann eine riesen Aufregung und auch eine Konsequenz. Und was jetzt noch immer nicht genau, Kevin, was eigentlich die Strafe war, haben wir das geklärt im Livestream vorhin.
10.000 Euro auf Bewährung für alle.
Nee, das war in der Formel 1 jetzt, aber bei Extreme damals hatte ich.
Achso, das weiß ich nicht.
Ich schaue das jetzt gerade mal live nach, während du weiterredest.
Genau, so, du recherchierst das. Und die Geschichte war halt die, dass ab dem Zeitpunkt, wo die Formel 1-Fahrer aus dem Auto steigen, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie beim FIA-Inspektor Drew Bauer, der das in der Regel durchführt, auf die Waage steigen, darf mit denen keiner irgendwie in Kontakt treten. Ja, es gibt eine Ausnahmeregel, dass die Teamfotografen, wenn die vorher angemeldet sind und gestattet wurden, dass die da mitgehen dürfen. Aber ansonsten darf zum Beispiel kein Physiotherapeut, und das war heute das Thema, einen Fahrer einen Helm abnehmen oder dem was zu trinken reichen oder ähnliches, weil dann natürlich rein theoretisch passieren könnte, dass der Physiotherapeut dem Fahrer irgendwelche Bleikügelchen in die Hosentasche steckt, ja, und der dann auf der Waage schwerer ist und das Auto dann im Rennen theoretisch leichter gewesen sein könnte und einen Performance-Vorteil hat. Das ist der Grund für diese Regel. Jetzt ist es natürlich in der modernen Formel 1 so, dass niemand auf die Idee kommt, da Bleikugeln reinzustecken, aber das natürlich auffliegen würde. Aber darum ging es, und wie du richtig gesagt hast, es wurde eine Strafe auf Bewährung ausgesetzt, 10.000 Euro, die aber nur dann zu zahlen sind, wenn es so einen Verstoß nochmal gibt und wenn die FIA Systematik nachweisen kann, dass man das also absichtlich macht, um zu betrügen.
Matthias Ekström wurde übrigens tatsächlich disqualifiziert, nachträglich.
Siehst du, damals.
Ja. Gut. War in diesem Fall jetzt anscheinend nicht notwendig. Ist also nochmal alles gut gegangen.
Aber was wäre los gewesen, ja, Freunde? Wenn sie alle drei disqualifiziert worden wären, wäre Mick Schumacher aufs Podium gefahren. Wahnsinn.
Ja. Ja, gut. Was nicht ist, das ist nicht. Aber es kann ja noch, kommen. Ja. Wir wollen ja nicht übermütig werden, sprechen wir später noch drüber. Fakt ist, für Charles Leclerc bleibt der Sieg bestehen. Es war auch ganz verwundert, als ich heute gelesen habe, dass es erst der 5. Karrieresieg für ihn ist. Irgendwie dann doch noch gar nicht so viel, wie man das denken mag. Gut, aber ist ja auch viel liegen geblieben. Dieses Mal aber nicht. Und das ausgerechnet auf einer Strecke, auf der Max Verstappen ja bislang wirklich dominiert hat und auch ein Stück weit zu Hause ist, kann man sagen. Auch Dr. Helmut Marko war ja vorher eigentlich ganz optimistisch, auch aufgrund des Honda-Turboladers, der einen Vorteil auch bietet in der Höhenluft. Und auch die holländischen Fans haben sich natürlich erhofft, dass es anders ausgeht, vor allem nachdem Max Verstappen ja am Samstag den Sprintsieg noch relativ gut verwalten konnte, Kevin. Was ist da passiert von Samstag auf Sonntag? Wo hat Red Bull dieses Rennen verloren, deiner Ansicht nach?
Ich glaube, es war einfach ein Reifenproblem. Die haben die Reifen nicht in die Arbeitsfenster bekommen, die sie gebraucht hätten, um die Traktion zu haben und um den Ferrari zu halten. Also ich glaube, das war auch das, was am Ende des Tages Dr. Marko als größtes Problem ausgemacht hat. Also ich glaube, leistungstechnisch hätte sich der Red Bull nicht verstecken müssen, aber das fehlt dann halt, ne? Wenn du im Kurvenausgang halt immer diese Zeit verlierst, die dann aufzuholen, und im nächsten Kurvenausgang hast du wieder das gleiche Problem. Also glaube ich einfach, dass die Temperaturen nicht gestimmt haben, vielleicht die Reifensätze nicht ganz gut funktioniert haben, und dann kommt das zustande. Deswegen waren sie ja auch nach dem zweiten Platz jetzt nicht irgendwie großartig enttäuscht, sondern Max Verstappen wirkte relativ entspannt, hätte sich natürlich gefreut, mit seinen holländischen Fans zusammen zu feiern, aber der weiß, dass sein nächster Sieg schon bald kommen wird, und deswegen glaube ich, dass man da keine großen Sorgen haben muss, dass man da irgendwie am Setup was kaputt gemacht hat, sondern die Reifen haben nicht funktioniert, es ist ein Lotteriespiel für alle, und für Red Bull war es heute einfach mal nicht drin.
Wir haben jetzt eben schon über das Wochenende von Carlos Sainz geredet, auch für Sergio Perez lief es ehrlicherweise nicht viel besser. Es ging schon nicht so gut los mit der Streichung seiner Rundenzeit im Qualifying. Im Sprint hat er dann aber seine Qualitäten wieder mal zeigen können, hat sich von Platz 13 auf Platz 5 vorgekämpft. Am Ende hat das allerdings auch nichts genützt, muss man sagen. Er musste das Auto dann am Sonntag in Runde 26 abstellen, nachdem er am Anfang ja eine Kollision mit George Russell hatte, danach dann auch im Kies gelandet ist zeitweise. Kevin, geht das für dich auch auf die Kappe von George Russell, dieser Unfall? Der hat ja letztendlich auch eine 5-Sekunden-Strafe dafür bekommen.
Nö. Also meiner Meinung nach geht der Unfall, also erstens ist es halt in der ersten Runde. Also normalerweise haben die Stewards gesagt, und das wurde die letzten Jahre auch häufiger so gemacht, in der ersten Runde wird halt sozusagen fahren gelassen. Dafür ist die Situation einfach zu eng. Meiner Meinung nach, predominantly at fault, wie man so schön sagt, ist eher Sergio Perez in dem Moment. Also ich würde sagen, dass Sergio Perez, wenn er zurückbleibt, die Möglichkeit hat, relativ schnell an George Russell vorbeizugehen wieder. Sergio Perez geht aber auch sehr übermotiviert in diese Kurve rein. Und George Russell hat ja kaum eine andere Wahl, als ihn da abzuräumen in dem Moment. Also, wenn man eine Strafe aussprechen will, dann causing a collision, meiner Meinung nach eher Sergio Perez. Aber man hätte auch einfach nichts geben können, weil am Tag davor hat man schließlich für Alex Albon auch keine Strafe gegen Sebastian Vettel gegeben. Wiederum Pierre Gasly wurde recht schnell bestraft, weil es ja eigentlich die deckungsgleiche Situation war. Also da sind wir wieder beim Thema Konsistenz von Strafen. Ja, Mai. Also erste Runde, lass es laufen, passiert halt und dann geht es auch weiter. Aber George Russell hat ja nichts eingebüßt im Grunde genommen. Am Ende Vierter geworden. Für Sergio Perez war das Rennen dann ja zwangsläufig vorbei. Hat noch Sebastian Vettel ein paar Teile auf den Unterboden gejagt quasi damit. Tja, kannst du vergessen. Und dann hat man ihn auch rausgenommen, um Teile zu sparen. Ist vielleicht nicht das Unvernünftigste gewesen. Muss er in Frankreich wieder angreifen. Ich glaube, das wird jetzt so ein Auf und Ab für ihn. Das wird jetzt keine saubere Linie mehr, sondern er wird ein Wochenende haben, da wird er richtig gut dabei sein. Er wird am Wochenende haben, wo er Probleme hat. Und am Ende ist er die klare Nummer 2 bei Red Bull. Und das ist jetzt allen klar.
Ja, ich finde, es fällt auch schon ein bisschen auf, dass sich auch Max Verstappen immer wohler zu fühlen scheint im Auto. Das war ja am Anfang der Saison auch noch ein bisschen anders. Perez hingegen, der war ja von Anfang an eigentlich, kam ganz klar mit dem RB18. Die mögen ja auch beide sehr unterschiedliche Fahreigenschaften. Max Verstappen lieber übersteuern, Sergio Perez lieber untersteuern. Und ja, Perez hat am Wochenende aber auch schon durch die Blume so ein bisschen auch gesagt, dass er sich inzwischen nicht mehr so wohl fühlt in dem Auto, Christian. Kannst du dir auch vorstellen, dass das Auto in der Entwicklung jetzt doch etwas mehr auch den Bedürfnissen von Max Verstappen angepasst wird?
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Jetzt geht es übrigens in den Brustrupptunnel, der ist ein bisschen länger. Also falls ihr mich verliert, wisst ihr Bescheid. Ich glaube schon, dass man bei Red Bull halt weiß, dass Max Verstappen die bessere Chance ist, die WM zu gewinnen. Und Max hat sich ja auch mehrfach darüber geäußert, dass das Fahrverhalten dieses RB18 nicht so für seinen Fahrstil maßgeschneidert war. Und natürlich und auch meiner Meinung nach nachvollziehbarerweise wird man dann auf Max Verstappens Aussagen so ein bisschen hören. Ich glaube noch nicht mal, dass das eine bewusste Entscheidung ist, um Verstappen zu stärken und Perez zu schwächen. Sondern ich glaube, es geht einfach darum, dass man sagt, okay, wir wollen dieses Auto möglichst verbessern. Und Verstappen hat da halt natürlich sehr viel Input drauf und die Änderungen, das kann ich mir schon vorstellen, dass die ihm so ein bisschen mehr helfen, als sie Sergio Perez halt helfen. Und ja, aber wie Kevin schon gesagt hat, da sind die Fronten, nachdem zwischenzeitlich zumindest einige gezweifelt haben, jetzt ja wieder relativ geklärt. Und Verstappen ist da ganz eindeutig der Mann, auf den die WM-Chancen fallen bei Red Bull.
Ja, absichtlich benachteiligen will man Perez wahrscheinlich natürlich trotzdem nicht. Das wäre ja auch schlecht für die Konstrukteurs-WM, in der übrigens ein Team gut profitieren konnte auch in diesem Wochenende, auch wenn es am Ende wahrscheinlich nicht viel hilft. Ich rede von Mercedes. Fand ich auch ganz witzig, wie Lewis Hamilton da auf der PK noch erzählt hat, dass er sich das Duell auch auf der Leinwand ein bisschen aus dem Auto heraus angeschaut hat. Ja, hatte er ein bisschen Zeit, sage ich mal. Ich glaube, der Abstand war da um die 30 Sekunden. Also ja, hat das Ganze auch mal ein bisschen aus Fanperspektive betrachtet und konnte sich am Ende auf Platz 3 retten. Und ja, über diese Leistung wollen wir auch gleich sprechen, machen vorher nochmal eine kurze Pause. Zunächst aber noch der Hinweis, wie ihr euch sicher denken könnt, wir freuen uns auch immer über Bewertungen, also da Apple Podcasts und Spotify eure Adressen, wo ihr gerne mal ein paar Sterne vergeben könnt und auch Kommentare mit konstruktiven Verbesserungsvorschlägen nehmen wir natürlich immer gern. Also schaut da mal vorbei und wir hören uns dann gleich wieder hier zum nächsten Take bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Die Formel 1 war in Spielberg zu Gast am vergangenen Wochenende. Kevin Scheuren und ich, Sophie Affelt, analysieren das Rennen nach wie vor zusammen mit Christian Nimmervoll, der ja live vor Ort war und dort mitbekommen hat, unter anderem, wie Mercedes die Plätze 3 und 4 eingefahren hat. Man muss ja sagen, Mercedes war jetzt zwar nicht immer in der Lage in dieser Saison ganz vorne mit Red Bull und Ferrari zu kämpfen, aber es hat das Team schon auch ausgezeichnet, dass die Fahrer eigentlich in den meisten Fällen das Maximum rausgeholt und eben kaum Fehler gemacht haben. Umso überraschender War es dann aber am vergangenen Freitag, da sah das ein bisschen anders aus. Beide sind ja im Q3 abgeflogen, haben dadurch auch eine bessere Startposition verspielt. Auch im Sprint ging es dann nicht wirklich nach vorne, unter anderem, weil man aufgrund mangelnder Ersatzteile zum Beispiel auch bei George Russell einen größeren Flügel aufziehen musste, mit dem man dann auch nicht wirklich sich nach vorne durchkämpfen konnte. Die Strafe von George Russell haben wir eben schon angesprochen, aber trotzdem steht am Ende unterm Strich, beide haben den Fehler gemacht am Freitag, aber man konnte es am Sonntag wieder ausbaden und mehr als die Plätze 3 und 4 wären vermutlich auch mit einem besseren Qualifying kaum drin gewesen, Kevin.
Nee, das glaube ich auch nicht. Also das ist jetzt aktuell wirklich das Maximum, also aktuell. Das ist ja, glaube ich, das Positive bei Mercedes, dass da so viel Optimismus herrscht, dass dieses Konzept mittlerweile verstanden wird und dass man die nötigen Veränderungen vorgenommen hat, was dieses Bouncing angeht, dass man da nicht mehr diese Performance-Verluste hatte. Ich fand übrigens, dass Porpoising an diesem Wochenende gar kein Thema war. Also tatsächlich überhaupt gar nicht. Ich habe das überhaupt nicht wahrgenommen, obwohl es ja dann doch ein paar Situationen gibt, wo ich dann dachte, okay, dann doch die lange Gerade zur Stadt, also die Stadtzielgerade oder auch der Weg hoch vielleicht zu Turn 3, aber es war gar kein Thema. Und insgesamt muss man sagen, dass Mercedes die nötigen Schritte gemacht hat, um sich immer weiterzuentwickeln. Die Fahrer haben, glaube ich, von Anfang an Gottvertrauen in dieses System gehabt, auch wenn Lewis Hamilton immer mal wieder so leichte Kritik hatte, dass das Auto unfahrbar war vor ein paar Rennen und so. Ich glaube, dass die Lust bei ihm da ist, das wieder gerade zu rücken. Die Lust ist generell bei Mercedes da. Und George Russell muss man ja wirklich mal hervorheben, ne? Nach der Situation mit Perez, 5-Sekunden-Strafe, Frontflügel gewechselt, Boxenstops, der ist auf Platz 19 zurückgefallen, ist auf Platz 4 vorgefahren, ist so ein bisschen untergegangen in der ganzen Berichterstattung tatsächlich. Also Fahrer des Tages, Mick Schumacher, ist schon okay, aber George Russell war auch richtig gut dabei. Und Lewis Hamilton, ich finde, Lewis Hamilton ist einfach über jeden Zweifel erhaben, was seine Fähigkeiten angeht, was die Rennintelligenz angeht. Das ist beeindruckend. Jetzt gerade in einer wieder neuen Situation für ihn mit Mercedes in der Jägerrolle zu sein, und zwar in der erweiterten Jägerrolle. Und das wird 2022 die Geschichte sein. Das Ziel wird sein, mindestens ein Rennen zu gewinnen. Man ist auf dem besten Weg dahin, das auch mal zu schaffen. Wer das dann sein wird, das finde ich ganz spannend, ob Hamilton oder Russell. Aber wenn die Entwicklungsschritte so weitergehen, dann hat man vielleicht für 2023 einen titelfähigen Wagen unterm Hintern mit einem ganz anderen Konzept als alle anderen, und das macht es doch dann umso spannender. Also ich finde den Mut von Mercedes mittlerweile sehr, sehr beachtlich und scheint sich immer mehr auszuzahlen. Die Punkte sind da, die Performance ist da, und ich glaube, bis es mal den ersten Sieg gibt, ist es nur eine Frage der Zeit diese Saison.
Eine kleine Änderung gab es ja teamintern an diesem Wochenende. Der Renningenieur von Lewis Hamilton, Bono, Peter Bonington, der war nicht an der Strecke ausnahmsweise. Ich meine, davon gelesen zu haben, dass ihn auch Covid erwischt hat. Kann ich jetzt aber nicht verifizieren, logischerweise. Fakt ist, er war nicht da. Statt ihm war der Performance-Engineer Marcus Dudley vor Ort. Und Christian, es ist ja so, dass Bono wirklich seit vielen, vielen Jahren der Renningenieur von Lewis Hamilton ist. Glaubst du, dass das einen Einfluss hat auf den Fahrer, wenn der dann plötzlich nicht an deiner Seite ist, nachdem du das so gewohnt bist?
Ja, natürlich arbeitest du am liebsten mit deinen vertrauten Weggefährten seit so vielen Jahren zusammen, weil du dich einfach blind verstehst. Ich glaube aber nicht, dass es, wenn es nicht gerade super brenzlige Situationen gibt, dass es wirklich so den riesen Unterschied macht an einem Rennwochenende. Ja. Es ist einfach, ich glaube, vertraut an sich zu haben, das hilft auch auf ein ganzes Jahr gesehen. Aber das sind auch die anderen sehr kompetente Leute, die kennen sich auch, haben das auch nicht zum ersten Mal gemacht. Also von daher, glaube ich, kein ganz großes Thema. Das mit Covid und Peter Bonington kann ich zwar auch nicht zu 100% bestätigen, Sophie, aber Lewis Hamilton hat selbst so ein bisschen angedeutet in der Pressekonferenz, als er nämlich meinte, sinngemäß, man solle doch die Menschen freiwillig zumindest wieder Masken tragen lassen, weil er sehe auch bei Freunden und Vertrauten, dass Covid derzeit wieder ein großes Thema ist. Damit kann er natürlich Peter Bonington gemeint haben, und es ist naheliegend, denn aus Silverstone, da gab es auch ein paar Kollegen, die dieses Wochenende nicht da waren, da haben es wohl ein paar Leute tatsächlich mitgenommen nach Hause.
Okay. Ja, in der Tat, auch Lewis Hamilton, der hat ja auch heute wieder Maske getragen, und auch letzte Woche in Silverstone war das, glaube ich, auch schon der Fall. Von daher, ja, würde das wahrscheinlich ganz gut zusammenpassen. Ja, man kann sportlich noch festhalten, Lewis Hamilton scheint sich wirklich mit jedem Rennen wohler zu fühlen im Auto, und Kevin, du hast es eben auch schon angesprochen, aber auch er selbst hat es gegenüber der Presse gesagt, er sieht den Sieg näher kommen, also die Konkurrenz ist gewarnt, würde ich sagen. Und ja, von dieser positiven Stimmung wollen wir mal kurz zu einigen Verlierern des Wochenendes kommen. Da gab es doch ein paar, die nicht ganz so happy mit dem Verlauf des Grand Prix gewesen sein dürften. Und ich würde auch Fernando Alonso mal dazu zählen. Sorry. Es scheint ja echt so ein bisschen verhext zu sein. Schon im Qualifying lief es für ihn nicht optimal, hatte da einen Schaden am Unterboden. Im Sprint lief es dann noch schlechter. Da konnte er aufgrund eines technischen Defekts nicht starten, was eben gleichbedeutend war dann eben mit dem Start aus der letzten Startreihe am Sonntag. Und im Rennen, ja, da konnte er sich dann zwar in der allerletzten Runde noch einen Punkt schnappen, als dann Valtteri Bottas vorbeigezogen ist, aber das war am Ende dann eben wirklich nur ein Trostpunkt, Kevin.
Ja, und das ist echt schade, weil ich glaube, dass Fernando Alonso aktuell in so einer guten Form ist. Ich finde auch Fernando Alonso, und ne, man sagt das mit dem Schmunzeln, aber ich finde, seitdem der sein Glück gefunden hat mit Andrea Schlager, wirkt der so locker und gelöst und gleichzeitig aber auch so beflügelt, dass es einfach Spaß macht, ihm auch zuzuschauen, auch außerhalb des Autos. Es ist halt, ich glaube, das macht halt was mit einem. Da kann sich auch Fernando Alonso nicht von freisprechen. Wenn du privat glücklich bist, dann hast du auch in deinem Job einfach mehr Spaß. Und das Auto scheint es für ihn zumindest herzugeben. Auch Esteban Ocon hat es ja gezeigt, der ist Fünfter geworden. Also scheint da was in dem Auto gewesen zu sein. Es ist natürlich umso bitterer, dass Fernando Alonso auf einer Strecke, die er mag, mit einem Auto, das er mag, nicht in der Lage war, mitzumachen wirklich. Da muss man schon sagen, da ist Platz 10 dann noch aller Ehren wert. So ein Chaos-Wochenende für ihn. Was wäre drin gewesen? Ich glaube, er wäre beim Sprint einer derer gewesen und bislang war Alonso bei jedem Sprint eigentlich der faszinierendste Fahrer, weil genau diese Art von Rennen ihm so liegen. So diese kurzen, knackigen, da wo er richtig racen kann, wo er richtig Plätze gut machen kann. Wer weiß, vielleicht wäre heute eigentlich Fernando Alonso auf Platz 4 gewesen. Also das ist halt sehr viel Hypothese. Ich glaube, er kann trotzdem zuversichtlich nach Frankreich fahren. Ist ja auch ein Rennen, was ganz, ganz wichtig ist für Alpine. Das Streckenlayout, wenn wir das mal mit Silverstone vergleichen, Mercedes hat das ja gemacht, dann dürfte das ja eigentlich auch ganz gut sein für Alpine. Also ist alles nicht so schlimm. Ist natürlich schade, dass er da jetzt wichtige Punkte verloren hat. Aber ich glaube, die Franzosen können sehr, sehr froh sein mit dem, was der Alpine generell imstande war zu leisten dieses Wochenende. Nur wirklich, wirklich schade für Fernando Alonso, dass er es nicht war, der da quasi die großen Punkte eingefahren hat.
Also das Glück des Tüchtigen, das hat er wahrlich nicht. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Gab am Ende ja noch eine Untersuchung gegen ihn, weil wohl das linke Vorderrad beim Rausfahren nach dem letzten Boxenstopp locker gewesen sein soll. Da aber auch no further action. Also es bleibt für bei Platz 10 für Fernando Alonso. Und man kann ja auch festhalten, du hast Esteban Ocon gerade schon angesprochen, der Best of the Rest-Tipp von Maria und dir, der war auf jeden Fall... Ja. Richtig.
Wenigstens einer von denen, ne? Also, muss wirklich zugeben, die Ausbeute der Tipps war recht schwach für dieses Wochenende, muss man sagen, ne?
Ja, ich weiß gerade nicht mehr genau, aber ich kann es mir gut vorstellen. Vielleicht reden wir lieber nicht mehr drüber.
Nee, wir haben alle das Podium komplett verhauen. Also, wir hatten ja alle Verstappen als Sieger getippt, Leclerc nur Dritter, Perez auf 2, das ist ja alle falsch. So, dann Pole Position, Verstappen. Am Freitag Sprint, Verstappen. Leclerc, hat Maria gesagt. Naja.
Naja gut, dann war es ja gar nicht so schlecht, außer halt im Rennen.
Aber das Rennen, da gibt es die Punkte. Ja, und wir sind froh, wenn Christian Nimmervoll wieder mittippt. Dann ist wenigstens Hamilton auf dem Podium.
Ja, ich hätte gesagt, dann ist wenigstens lustig. Ich hoffe übrigens, dass man mich immer noch halbwegs verstehen kann, weil ich musste jetzt das externe Mikro abstöpseln, damit das Handy in die Ladeschale passt. Yep. Also sonst verlässt uns der Handy-Akku.
Nee, man hört dich immer noch sehr gut, Christian. Alles gut.
Ja, yep. Sehr alles gut. Okay. In der Tat. Lass uns mal zum nächsten Rennen gehen. Da lief es ungefähr genauso gut wie bei unseren Tipps fürs Rennen, nämlich sehr schlecht. Wir reden von AlphaTauri. Da denkt man eigentlich, das hätte nicht viel schlimmer werden können als mit dieser teaminternen Kollision in Silverstone in der vergangenen Woche. Aber ja, ich glaube, Pierre Gasly hat es ganz gut zusammengefasst. Es war ein Desaster. Am Ende waren es die Plätze 15 und 16 von 17 klassifizierten Autos. Und ja, das eigentlich auch nur dank der 5-Sekunden-Strafe für Sebastian Vettel, Christian. Und damit wird Franz Tost, für den es ja auch ein Heimrennen war, sicher nicht zufrieden sein.
Nein, damit wird er bestimmt nicht zufrieden sein. Bei AlphaTauri ist es einfach so, die brauchen jetzt ein Update. Ja, das hat Pierre Gasly auch dieses Wochenende relativ klar gefordert. Bei uns muss ich jetzt was tun. Die haben ein Problem einfach mit gewissen Kurven auch drin sind, so wie im Infield beim Red Bull Ring zum Beispiel. da tun die sich halt einfach schwer. Da müssen sie was tun. Man merkt, dass sie einfach sukzessive zurückfallen, auch so ein bisschen in der Saisonbeginn waren es halt doch ein paar bessere Rennen, die da noch dabei waren. Das ist nicht Fisch, nicht Fleisch.
Also sehr, sehr schwierig in der Tat für die aktuell. Zumindest zu Beginn des Wochenendes war Yuki Tsunoda noch ein Thema, allerdings aus einem anderen Grund. Kevin, es gab da ja ein paar Aussagen von Dr. Helmut Marko über ihn. Es ist ja durchaus so, dass Yuki Tsunoda mal auffällt durch sein Fluchen am Funk. Und deshalb hat man ihm jetzt einen zusätzlichen Psychologen an die Seite gestellt, der dem so ein bisschen entgegenwirken soll. Der Doktor hat sich da recht harsch auch zu geäußert, hat Tsunoda unter anderem als Problemkind bezeichnet. Und ich glaube, der Satz, der so am ehesten hängen geblieben ist, war: Zum Glück ist unser Max ja ruhig.
Ja, ja, genau.
Wie siehst du das? Also sind solche Kommentare förderlich für noch so einen Jungfahrer? Und muss man das überhaupt so in die Öffentlichkeit ziehen, auch deiner Meinung nach, und dann auch auf die Art und Weise?
Ja, da kennt jetzt Christian natürlich Dr. Marko besser. Da würde ich gerne mal deine Einschätzung zu haben. So ein Kommentar wie dieser, ist der mit einem Schmunzeln zu sehen? Also, oder meint der das ernst?
Ja, ich glaube, das meint er ernst. Aber bei Red Bull sind sowohl Dr. Marko als auch Franz Tost halt der Ansicht, wenn ein junger Mann das nicht aushält, dann ist er halt auch nicht aus dem Holz geschnitzt, das für Red Bull eine Bereicherung darstellt.
Ja, gut, das mag schon alles sein. Gleichzeitig wirft man ihn aber auch nicht raus dann. Also dann gibt man ihm dann noch einen Sportpsychologen. Also ich finde bei Yuki
ja. Aber nicht aushalten im Sinne von die Kommentare, weißt du?
Ach so,
also ich
meinst
glaub,
du?
Dass der, dass der alle Chancen kriegt, sich da zu entwickeln und so. Aber wenn jetzt Tsunoda wehleidig weglaufen würde und kommt da mit hier, psychologisch bin ich nicht im richtigen Umfeld. Und ich glaube, da würden sich Dr. Marko und Franz Tost schwer tun damit. Und ich glaube, das ist auch, es ist vielleicht nicht für jeden richtig. Ja, das ist auch individuell anders. Aber zum Beispiel Max Verstappen hat so eine harte Schule sicher ganz gut getan, wenn man nach einem Erfolg geht. Ja, das wird ihm auch nicht immer geschmeckt haben, was sicher nicht immer schöne Erlebnisse waren, die er gemacht hat, auch mit seinem Vater. Aber als Rennfahrer war es eine gute Schule für ihn. Es gibt, glaube ich, aber auch andere junge Rennfahrer, die man vielleicht ganz anders anpacken muss. Bei Red Bull ist halt diese eher, nennen wir es mal, wertekonservative Management-Schule an der Tagesordnung.
Ich finde halt nur, man muss ein bisschen aufpassen, dass man Yuki Tsunoda nicht so sehr vorführt. Also man hat ihm deutlich angemerkt, dass er sich nicht super wohl gefühlt hat in der Pressekonferenz am Donnerstag. Es liegt natürlich ein bisschen auch an der Sprachbarriere, dass er sich da nicht so, glaube ich, also auch wenn er sehr gut Englisch spricht für einen Japaner, ist das unglaublich schwer, sich natürlich so zu äußern, dass die Leute verstehen, was in einem vorgeht manchmal. Und
richtig.
Du saßt ja auch in dem Raum am Donnerstag, Christian. Der hat sich auch sehr häufig, sag ich mal, ein bisschen weggedreht, war mit der Kappe beschäftigt. Also ich finde, man hat ihm zum ersten Mal wirklich angemerkt, dass ihm das unangenehm ist, weil er halt sich nicht richtig mitteilen kann. Und dann, finde ich, wird es halt schwer, wenn du halt ständig diese Fragen bekommst und es in diese Richtung geht. Ich verstehe die Schule von Red Bull. Ich verstehe nur manchmal nicht, ob man es an Tsunoda nicht ein bisschen zu sehr auslässt hin und wieder. Weil ich glaube, dass er durchaus diese harte Hand versteht und dass er es auch kann. Nur es ist halt unfair, dass er nicht in der Lage ist, sich so zu kommunizieren oder es so zu kommunizieren, dass alle verstehen, was so passiert. Also das, so würde ich es, glaube ich, runterbrechen wollen.
Ja, Franz Tost hat in der Teamchef PK am Samstag noch gesagt: Ich mag Problemkinder, aus denen kann man noch was machen. Also zumindest steht er noch hinter ihm, kann man sagen. Aber
natürlich.
Leistung muss er trotzdem bringen. Da führt auch kein Weg dran
da ist,
vorbei.
Da ist Pierre Gasly das größere Problemkind aktuell.
Aktuell,
muss man ehrlich sagen. Also da ist leider, also ne, so sehr ich Pierre Gasly schätze, also der muss jetzt mal wirklich in die Saison finden. Da reden wir jetzt auch schon über das 11. Saisonrennen. Erneut sehr, sehr schlecht ausgesehen. Heute in Österreich, diese Aktion gegen Sebastian Vettel, auch schon in Silverstone unglücklich in diese Startkollision verwickelt. Also da muss halt, wenn er sich auch, sag ich mal, anbieten möchte für neue Teams, wenn es dann nach der nächsten Saison nicht mehr im Red Bull-Kader weitergeht, da muss dann wieder ein bisschen mehr kommen. Also da ist er für mich das größere Problemkind aktuell bei AlphaTauri.
Ja. Würde ich auf jeden Fall mitgehen. Sehr wechselhafte Leistung aktuell. Ja, dieses Wochenende auf jeden Fall nicht gut weggekommen. Aber eben in der vergangenen Woche dann noch Yuki Tsunoda, der, wie gesagt, die Kollision verursacht hat. Also da läuft es generell noch nicht so richtig rund in dieser Saison. Übrigens eine der Szenen des Tages noch für mich, wie Fernando Alonso Yuki Tsunoda den warnenden Finger zeigt, direkt nachdem dieser ihn aus Grün da neben der Strecke mal geschickt hat im Laufe des Rennens. Ja, habe ich mich auch gut amüsiert. Findet man auf Social Media natürlich das Video. Christian, kommen wir mal zu McLaren. Da kann man auch sagen, mein Best of the Rest-Tipp aus der Vorschau, den kehren wir mal unter den Tisch. Ehrlicherweise war der relativ riskant, denn die Strecke passt eigentlich nur bedingt zum aktuellen Auto. Es kamen aber auch noch viele weitere Probleme hinzu, unter anderem ja auch im Training am Freitag. Im Qualifying lief es auch nicht viel besser. Ricciardo ist rausgeflogen in Q1, Norris in Q2 hatte auch keine richtige Runde zusammenbekommen, hatte kein Vertrauen ins Auto. Das Wochenende hat also sehr schwarz angefangen für das Team, kann man sagen. Am Ende sind aber beide Fahrer noch in den Punkten gelandet. Lando Norris auf Platz 7, Daniel Ricciardo auf Platz 9, natürlich auch bedingt durch die Ausfälle vorne. War das noch Schadensbegrenzung?
Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Schadensbegrenzung treffend ist oder ob man einfach akzeptieren muss, dass McLaren aktuell ungefähr in diese Region hingehört. Ich habe die Woche auch mal die Gelegenheit gehabt, mich länger mit Andreas Seidel zu unterhalten und habe ihn dann gefragt, erstmal, lieber Andreas, ich habe mir überlegt, wir steigen mal in dieses Interview ein und ich würde dich gerne nach was Positivem fragen. Da sind ihm dann auch ein paar Dinge eingefallen. Aber vor allem, und das ist bei mir so ein bisschen hängen geblieben, hat er halt gesagt, weißt du, man muss auch aufpassen, dass wir die richtige Erwartungshaltung haben. Bei McLaren wissen wir, hat als Andreas Seidel 2019 kam ein Umstrukturierungsprozess eingesetzt, der unter anderem auch infrastrukturell vorsieht, neuen Windkanal. Das sind alles Dinge, hat er mir erzählt, die sind bei Alpine schon da, die sind bei Alfa Romeo schon da. Alfa Romeo ist top ausgestattet oder das Sauber-Team und das weiß er, weil er damals bei BMW Sauber ja auch in Hinwil gearbeitet hat. Und im Vergleich zu denen, meint er, ist McLaren aktuell eher noch sogar vielleicht ein bisschen hinten dran, was die Möglichkeiten betrifft. Deswegen ist McLaren einfach ein bisschen schlechter als letztes Jahr, aber man darf es jetzt auch, glaube ich, nicht schlechter reden, als es ist.
Also bei McLaren muss man geduldig bleiben. Das ist jetzt eben die Facilities bei Alfa Romeo schon angesprochen, die also top. Beim Wochenende muss man sagen, die ist jetzt auch nicht so gut. Es ist das zweite Wochenende in Folge ohne Punkte. Das ist natürlich schlecht für die Konstrukteurs-WM. Positiv zu vermelden ist allerdings, dass Guan Yu Zhou wieder zu 100% fit war nach dem Horrorunfall in Silverstone. Das ist also immerhin eine gute Nachricht von Seiten Alfa Romeos. Kevin, vielleicht noch ein kurzes Wort zu Alex Albon. Der hat ja auch an einigen Stellen am Wochenende auf sich aufmerksam gemacht. Zunächst positiv im Qualifying, wo er den Williams auf Platz 12 gestellt hat. Dann allerdings auch wiederum negativ im Sprint, wo er ja ein relativ hartes Manöver gegen Lando Norris gefahren ist, wofür er dann auch eine 5-Sekunden-Strafe bekommen hat. So natürlich auch einige Startplätze letztendlich verloren hat. Und dann kam auch noch die Berührung mit Sebastian Vettel hinzu am Samstag. Im Rennen am Sonntag konnte er dann aber seine Qualifying-Position vom Freitag, den 12. Platz, am Ende doch verteidigen. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, die Updates scheinen vielleicht doch was gebracht zu haben. Das war ja in Silverstone noch ein bisschen schwer zu beurteilen.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass man da auch natürlich mit Alex Albon einen Fahrer hat, der diese Updates auch umsetzen kann. Ja, auch wenn das jetzt nicht der Oberklasse-Fahrer ist, ist es doch einer, der ausgestattet ist mit Talent und der Möglichkeit, dann die Updates, die er bekommt, auch so umzusetzen, dass es erfolgreich ist. Und das hat er gut gemacht. Also kann natürlich glücklich sein, dass er im Sprintrennen nicht doch die Strafe gegen Vettel bekommen hat. Also meiner Meinung nach hätte er sie bekommen müssen, aber das sei mal dahingestellt. Hat sich gut verteidigt, so wie er sich verteidigen konnte. Frage ist eigentlich schon fast, ob er Bottas hätte vorbeilassen müssen, also müssen im Sinne von, ob das nötig gewesen wäre, also ob der 11. Platz nicht drin gewesen wäre, aber ist im Endeffekt ja eh vollkommen egal, weil es keine Punkte gibt. Aber das macht schon Mut und ich glaube auch, dass Jost Capito da durchaus Mut entwickeln kann, weil da ja auch noch einige Strecken kommen, auf denen dieser neue Williams dann vielleicht tatsächlich in Form von Alex Albon dann doch mal den einen oder anderen Punkt abstauben kann. Also mir gefällt die Entwicklung gut und mal schauen, wo es da für die noch hingehen kann und für Alex Albon.
Ja, Nicolas Latifi musste sein Auto leider abstellen in Runde 52. Der hatte Schaden am Unterboden zu Beginn des Rennens schon. Hat da, glaube ich, Kontakt gehabt mit den Trümmerteilen des Erstrunden-Crashes von George Russell und Sergio Perez. Kein schönes Ergebnis leider in seinem 50. Grand Prix, aber gut. Passiert.
Nicolas Latifi übrigens einer der wenigen Fahrer, der sich sehr offen beschwert hat über diese Rauchtöpfe in der Fanzone, habe ich mitbekommen, bei einer Bühnenveranstaltung. Also der fand das gar nicht so knorke, dass da die ganzen Rauchtöpfe gezündet worden sind und so. Also muss ihn wohl dann doch etwas mehr gestört haben als andere Fahrer.
Das Wort Knork habe ich irgendwie ewig nicht gehört. Gerade schön amüsiert. Aber ja, habe ich gar nicht so mitbekommen. Also in der Tat war das ja doch eigentlich am TV-Bildschirm sehr auffällig. Aber was die Fahrer dazu gesagt haben, ich weiß nicht, ob Christian da auch noch mehr gehört hat.
Lewis Hamilton habe ich auch noch im Ohr. Der hat auch in der Pressekonferenz sich ein bisschen negativ drüber geäußert. Aber tatsächlich die meisten, also viel Kritik daran gab es nicht, sagen wir es so.
Ja.
Gut, in Spa, glaube ich, können wir uns da auch schon mal drauf einstellen. Das war auch im letzten Jahr schon, eigentlich Alltag, kann man sagen. So, nachdem wir jetzt so ein bisschen querbeet durch das Feld gepflügt sind mit unserer Analyse, wollen wir noch mal eine letzte kurze Pause zum Durchatmen machen und die Ausgabe dann abrunden, indem wir über die Teams reden, in denen unsere deutschen Fahrer zu Hause sind. Und da lief es ja sehr unterschiedlich, muss man sagen. Wir hören uns gleich hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal noch zurück zur Analyse zum Großen Preis von Österreich hier bei Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir wollen über Haas reden. Bei denen hatte man ja vor einigen Wochen noch gedacht, dass sie langsam ein bisschen nach hinten durchgereicht werden, dank fehlender Updates, auch dank einiger Fehler auf Fahrer- und Teamseite. Aber jetzt geht es doch seit einigen Rennen wieder bergauf. Nach Silverstone ist jetzt schon das zweite Wochenende in Folge, an dem beide Fahrer in die Punkte gefahren sind. Spielberg ohnehin eigentlich ein ganz gutes Pflaster für Haas. Auch 2018 hat man dort ein starkes Wochenende gehabt, ebenfalls mit Platz 6 und Platz 8. Damals noch für Romain Grosjean und eben auch Kevin Magnussen. Am Sonntag jetzt 2022 dann eben das gleiche Ergebnis, nur eben mit Platz 6 für Mick Schumacher. Und Kevin, wir haben es ja immer schon in den vergangenen Wochen so flapsig gesagt, vielleicht muss bei Mick einfach nur der Knoten platzen und man muss natürlich vorsichtig sein, wie das jetzt auch alles weitergeht. Aber vielleicht ist es jetzt in der Tat so gekommen. Es war zumindest fahrerisch, muss man sagen, ein richtig starkes Wochenende von ihm.
Total. Ich bin super begeistert von Mick Schumacher an diesem Wochenende gewesen, wie er diese harten, kantigen Duelle gegen Lewis Hamilton am Samstag hatte und jetzt heute auch Überholmanöver gegen Hamilton. Dann Alonso hat er überholt zwischendurch, also keine Laufkundschaft sozusagen. Und das sind ja genau auch die Duelle, die er braucht, um sich zu entwickeln. Es bringt ihm ja nichts, wie letztes Jahr hinten rumzudümpeln und maximal gegen seinen Teamkollegen zu fahren, sondern er muss jetzt durch diese Schule des Racings durch. Und das bedeutet, erstens natürlich im Mittelfeld sozusagen harte Duelle zu haben, auch gegen erfahrene Fahrer, sich da durchzusetzen, den eigenen Fahrstil zu entwickeln und auch Duellstil zu entwickeln für den Formel 1 und dann aber auch die teaminternen Druck auszuhalten. Und ich glaube einfach, dass gerade eine Situation ist für ihn bei Haas, die in der Öffentlichkeit häufig zu schlecht dargestellt wird, anstatt das ein bisschen positiv zu drehen und zu sagen, jetzt gerade beginnt die Charakterbildung des Mick Schumacher. Und so zwei Wochenenden hintereinander, in denen es so läuft für ihn, das ist wunderbar. Und ich glaube, darauf kann er wirklich aufbauen und müssen natürlich jetzt vorsichtig sein, nicht sofort in super krasse Lobhudeleien zu verfallen, weil am Ende ist trotzdem der Fakt, dass er mit 2:9 hinter Magnussen im Quali-Duell ist und die Pace auch meiner Meinung nach, und auch ich habe schon Kritik gelesen unter dem YouTube-Stream vom Sonntag, dass wir das völlig falsch gesehen haben, dass ja Magnus nicht schneller war als Mick Schumacher. Ich bin da anderer Meinung. Und Mick arbeitet sich aber ran. Und das ist das Wichtige. Er arbeitet sich ran und wird dann irgendwann auch in der Lage sein, Kevin Magnussen zu schlagen. Da bin ich mir sicher. Und diese zwei tollen Wochenenden kann er mitnehmen und mal gucken, was dann in Frankreich für ihn geht.
Glaubst du, dass Kevin Magnussen und Mick Schumacher sich jetzt auch gegenseitig so ein bisschen pushen können, jetzt wo sie mehr auf Augenhöhe sind, auch fahrerisch? Oder ist das dann vielleicht doch eher mehr Konfliktpotenzial am Ende?
Nö, also weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass die beiden sich ganz gut verstehen. Also ich denke, dass vieles von dem, was an Unzufriedenheit da ist, bei Mick eher teammäßig ist. Also dass man ihm da nicht den Vortritt lässt oder so. Aber die haben sich ja auch ganz fair und ganz sympathisch abgeklatscht im Bullring da. Und also ich glaube, zwischen den beiden ist das alles okay. Und wenn es so ist, dass es halt dass der Druck halt Reibung erzeugt, dann ist das halt so. Und dann ist das aber auch was, wo sich Mick Schumacher durchsetzen muss. Das hat sein Vater in seiner jüngeren Formel-1-Karriere auch gegen teilweise erfahrenere Teamkollegen gemacht. Und auch das ist ein Teil Charakterbildung. Und da kann Kevin Magnussen sogar ein ganz guter Mitspieler sein eigentlich, das zu entwickeln. Weil Kevin Magnussen jetzt auch nicht mit wenigen Wassern gewaschen ist. Also das kann Fluch und Segen sein, aber ich glaube, aktuell ist das alles noch zwischen den beiden Teamkollegen relativ entspannt.
haben sich auch herzlich umarmt dann
genau.
Im Bereich der TV-Interviews dann, genau. Also bislang sieht es noch ganz gut aus. Übrigens ist Mick Schumacher an der Fahrer-WM jetzt durch die 8 Punkte, die er heute am Sonntag, wann auch immer er das hört, gesammelt hat, an Guan Yu Zhou und Yuki Tsunoda vorbeigezogen und hat sich eben auch diesen Titel Driver of the Day am Ende beim Fan-Voting gesichert. Und es wurde ihm auch in dem Interview dann eben am Ende gesagt, aber auch wirklich sehr happy drüber. Und man muss ja sagen, ganz so gut war die Stimmung nach dem Rennen am Samstag noch nicht nach dem Sprint, Christian. Da hat er sich ja ein bisschen im Stich gelassen gefühlt, weil er auch der Meinung war, dass er eben der Schnellere war. Kevin hat es ja eben schon angesprochen. Und jahrelanges Medientraining hin oder her. Aber ich finde, so ab und zu blitzt inzwischen schon bei den Interviews durch, dass er dann eben letztendlich doch der Sohn von Michael Schumacher ist.
Ja, das stimmt. Das merkt man jetzt endlich, weil er war uns ja eh, und das haben Kevin und ich ja öfter mal besprochen, er war uns eh irgendwie ein bisschen zu glatt. Und er hat ja Emotionen, ja, ist nur halt so kontrolliert vom Charakter und von der Persönlichkeit her, was ihn, glaube ich, aber auch auszeichnet, dass er das bisher so ein bisschen im Kessel gehalten hat. Aber ich glaube, Kevin hat schon sehr gut zusammengefasst. Man merkt jetzt wirklich einen Prozess, dass er erwachsener wird, reifer wird, dass er auch ein bisschen Selbstvertrauen gewinnt. Ja, ich glaube, dass er so ruhig war bisher, auch damit zu tun hat, dass er so ein bisschen Demut da mitwirken hat lassen, im Sinne von, ich kann ja jetzt nicht herkommen und hier den großen Macker machen, weil das wird mir auch mit dem, was ich bisher geleistet habe, nicht zustehen vielleicht. Und jetzt gewinnt er aber so ein wenig Selbstvertrauen und dann traut er sich halt auch mal ein bisschen was zu sagen. Und das ist ja gut. Und ich sehe es genau wie Kevin 1:1. Er ist jetzt drin in einem Prozess, der hoffentlich so weitergeht. Ich habe immer gesagt, er muss Magnussen schlagen. Er muss nicht auf Augenhöhe sein. Er muss ihn wirklich konstant schlagen, wenn er in seiner Karriere wirklich weiterkommen will. Und das werden wir jetzt sehen, ob ihm das regelmäßig gelingt. Vielleicht schon in der 2. Saisonhälfte.
Anschlussfrage an dich, Christian. Ist vielleicht jetzt gerade so der Zeitpunkt gekommen, an dem Haas eben auch davon profitiert, dass man das Auto sehr, sehr gut versteht, weil man eben ja eigentlich seit Barcelona nicht viel verändert hat? Muss man jetzt vielleicht sogar sich fast schon fürchten vor den Updates, übertrieben gesagt?
Fürchten wahrscheinlich nicht, aber der Kern der Frage, dem würde ich schon zustimmen, dass Haas natürlich sehr, sehr gut versteht, dieses Auto. Und da hat es möglicherweise auch geholfen, dass es ein Sprintwochenende war, weil man hat da halt sehr wenig Zeit, sich im freien Training, also du hast ein freies Training, 1 Stunde, und dann geht es auch direkt los. Das heißt, da hatten die mit dem Verständnis ihres Autos sehr weit sind, vielleicht schon einen Vorteil. Ich kann mir übrigens auch vorstellen, dass das, um nochmal zurückzukommen auf unser erstes Thema, Red Bull und Ferrari, dass es auch bei Red Bull eine Rolle gespielt hat, ein bisschen, dass die das vielleicht nicht so perfekt getroffen haben. Und da hat Haas mit Sicherheit keinen Nachteil gehabt. Trotzdem hoffen die natürlich, dass die Updates, die dann per Ungarn kommen, richtig einschlagen werden. Die Frage ist, wie schnell verstehen sie sie? Das werden wir dann sehen.
Ja, du konntest ja auch ein bisschen länger mit Günther Steiner sprechen am Wochenende. Konntest du einen Eindruck davon gewinnen, wie optimistisch der gerade ist und wie zufrieden mit dem, wie es gerade läuft? Ich meine, da war ja noch nicht mal klar, dass es jetzt wieder für doppelte Punkte reicht.
Ja, also ich habe ihn ganz konkret gefragt, auf Basis der aktuellen WM-Tabelle, Günther, wenn ihr diesen 8. Platz halten könnt, zu dem Zeitpunkt lagen sie 2 Punkte, glaube ich, vor Aston Martin, wärt ihr dann zufrieden? Weil man ehrlicherweise sagen muss, Aston Martin von den Ressourcen und so weiter, sollten die ja eigentlich vor Haas stehen. Da gibt es keine 2 Meinungen drüber. Und dann hat er so gesagt, nee, eigentlich nicht. Ich möchte mindestens 7. werden in dieser Weltmeisterschaft und am liebsten eigentlich noch mehr. Also bei Haas hat man sich noch nicht so damit abgefunden, dass man quasi neben Williams im Tabellenkeller der Formel 1 ist, sondern die wollen schon eher mehr. Und da wird halt wirklich viel vom Update abhängen, meiner Meinung nach.
Haas hat übrigens in den vergangenen 2 Runden mehr Punkte gesammelt als Williams, Alfa Tauri, Alfa Romeo, Aston Martin und McLaren zusammen. Also ich glaube, das nimmt man auf jeden Fall dankend an bei Haas. Und du hast ja gerade schon eine gute Überleitung gelegt eigentlich, Christian, zum Thema Aston Martin. Wir kommen natürlich nicht drum rum, auch wenn es aus deutscher Sicht gerade nur bedingt Spaß macht, über das Team zu sprechen. Platz 13 und 17 gab es für Lance Stroll und Sebastian Vettel, Kevin. Und vor allem Sebastian Vettel hätte man eigentlich auch gut ansprechen können, als wir vorhin über die Verlierer des Wochenendes gesprochen haben, denn das war er definitiv, würde ich sagen.
Ja, leider ja, ne? Obwohl es gar nicht mal so aussah, wenn wir jetzt den Freitag mal ausklammern. Ja, also das Qualifying war natürlich furchtbar aus Sicht von Aston Martin, aber sowohl am Samstag als auch am Sonntag hat er es eigentlich richtig gut gemacht. Also er ist ja, was die Racecraft angeht, einer der Besten im Feld. Und das zeigt er dann auch in solchen Situationen. Wenn er sich wohlfühlt an einem Tag, dann kommt er auch mal voran. Leider war zweimal ein anderer dagegen, dass er noch weiter vorankam. Einmal war es Alex Albon am Samstag und einmal war es Pierre Gasly am Sonntag. Und dann hast du dann einfach die Scheiße am Schuh. Und das tut einem dann schon leid, weil ich glaube, der hat einfach Lust, Rennen zu fahren und am liebsten noch ein bisschen erfolgreicher als nur um Platz 12, 13, 14. Das ist ihm aktuell vergönnt. Ist halt die Frage, wie lange er sich das dann noch antut, weil ist diese B-Version von Aston Martin jetzt wirklich so viel besser als das, was es vorher war? Oder ist es dann doch mehr der Fahrer? Dann wiederum schafft es Lance Stroll ja schon immer nahe an die Punkte. Und dann wird es den Sebastian Vettel wahrscheinlich wirklich in die Punkte schaffen. Also muss man, glaube ich, noch ein paar Rennen beobachten, inwiefern sich diese B-Version dann auszahlt. Aber für Sebastian Vettel war es natürlich ein bitteres Wochenende. Dann noch diese Posse um sein Verlassen des Driver-Meetings. Das ist natürlich, kommt natürlich auch noch obendrauf. Ja, das sind dann auch Fragen, auf die er keinen Bock hat zu antworten, die ich auch verstehen kann. Trotzdem muss man auch immer ein bisschen den Respekt wahren vor der Person, die gerade das Interview mit dir führt, nicht immer unterbrechen und nicht immer so, ja, so ganz abwertend sein. Aber gut, so ist er. Positiv gesehen hat Christian das ja im Livestream am Sonntag auch gesagt, er trägt das Herz auf der Zunge, das macht ihn so sympathisch und so nahbar auch. Das stimmt. Aber vielleicht hat er in Frankreich dann ein bisschen mehr Glück auch mit der Konkurrenz. Dann könnte es ja ein bisschen was Besseres geben für Aston Martin und für ihn.
Wir können ja kurz nochmal bei dieser kuriosen Situation bleiben, die du gerade schon angesprochen hast. Genau, Sebastian Vettel hat das Meeting am Freitag, das Fahrermeeting, früher verlassen, hat sich sehr frustriert gezeigt, so stand es im offiziellen FIA-Dokument. Und das Ergebnis war eine 25.000 Euro Geldstrafe auf Bewährung allerdings. Bei uns im Büro bei Sky hat das auch noch nie jemand erlebt. Ich glaube, ihr meintet im Livestream auch, dass das für euch auch eine neue Situation war. Christian, im offiziellen FIA-Dokument stand natürlich nicht, warum Sebastian Vettel da jetzt so erbost war. Sandra Baumgartner wollte ja dazu auch nichts sagen am Sky-Mikro im Vorfeld des Rennens. Hast du da irgendwie noch mehr Infos? Kannst du das aufklären, was da los war?
Na, ganz genau wissen wir es nicht. Das, was ich gehört habe, so gerüchteweise, das ist keine bestätigte Info, war, dass sich alles so ein bisschen entzündet hat an einer Diskussion zwischen Fahrern und Rennleitung oder Rennleiter, Nils Wittich, man kann es ja ruhig personalisieren, über die Linie an der Boxeneinfahrt. Ich weiß nicht genau, worüber da diskutiert wurde, aber es ist wohl irgendwie über diese Linie gegangen, also über Kleinigkeiten. Und dann wurde auch diskutiert über Silverstone. Da gab es ja einige strittige Rennszenen, sage ich mal, wo die Fahrer nicht ganz Klarheit hatten, was dürfen wir jetzt, was dürfen wir nicht. Stichwort Perez neben der Strecke im Zweikampf und aber keine Strafe bekommen. So, und dann hatten einige Fahrer wohl das Gefühl, dass man da nicht weiterkommt, dass man sich im Klein-Klein verirrt bei diesen Diskussionen und dass auch Nils Wittig mit sehr harter Hand versucht, seinen Standpunkt durchzusetzen. Und Sebastian Vettel ist dann wohl einfach irgendwann der Kragen geplatzt und dann ist er halt rausgegangen. Das ist das, was, wie gesagt, so im Radio-Fahrerlager erzählt wird. Ob das sich wirklich so zugetragen hat, das können wir nicht mit Sicherheit bestätigen.
Okay. Aber trotzdem, Kevin, das Thema Rennleitung bleibt auch in diesem Jahr ein leidiges Thema, leider. Man wollte ja so ein bisschen was Neues probieren. Dieses Jahr hat versucht, die Verantwortung auf zwei Rennleiter aufzuteilen. Irgendwie hat man das Gefühl, so ganz geht das noch nicht auf. Oder wie ist dein Eindruck da bislang in diesem Jahr?
Ich finde es schon fast leidiger als letztes Jahr, ehrlich gesagt. Weißt du, letztes Jahr hattest du wenigstens dann diese eine Person, in der du dich aufreiben konntest, wenn etwas nicht lief. Mittlerweile bin ich fast der Meinung, und das hätte ich nicht gedacht, dass ich das so schnell sage. Man hätte wirklich mit Michael Masi weitermachen sollen als Rennleiter. Man hätte ihm vielleicht ein besseres Unterstützungskonstrukt bauen sollen. Ob es jetzt dieser VAR in Paris ist, der überhaupt nicht in Erscheinung tritt. Also wann soll dieser VAR funktionieren und wie soll er funktionieren? Wird ja auch nicht transparent gemacht. Gibt es den überhaupt wirklich? Ja. Und diese Wechselsache mit Freitasch und Wittig, das wird in die Hose gehen. Also da bin ich mir ziemlich sicher, weil das ist ja dieser Tenor, wenn wir bei einem Rennen diesen Rennleiter haben und da gibt es noch Sachen zu besprechen, der ist aber beim nächsten Mal gar nicht dabei, dann ist das ja witzlos. Und so kann auch ja keine Linie entstehen. Also entweder sagt man jetzt, Nils Wittig bleibt unser Rennleiter, weil der hat ja jetzt mittlerweile den Großteil der Rennen gemacht. Ja, oder aber das wird ein riesiges Chaos geben bis zum Ende der Saison. Da möchte ich nicht wissen, wie es wird, wenn dieser WM-Kampf spitz auf Knopf am Ende ist wie letztes Jahr und dann diese ganz heißen Entscheidungen in den letzten zwei, drei Rennen passieren. Also dann haben wir noch ein größeres Drama als letztes Jahr. Also hätte man vielleicht dann doch besser Michael Masi behalten sollen. und wie gesagt, einfach drumherum was Besseres machen können. Ja, weil so ist es tatsächlich ziemlich witzlos.
Um das Sportliche.
Darf ich einen Satz ergänzen noch, Sophie, wirklich nur in einem Satz? Ich glaube, man merkt jetzt erst so richtig, was für eine Lücke Charlie Whiting da hinterlassen hat.
Oh ja. Oh ja, das ist so.
Ja, kann man nur auf Besserung hoffen, aber ja, so richtig kommen sieht man sie aktuell nicht. Ist echt ein Thema, was wir schon lange mit uns rumschleppen jetzt, die letzten Rennen. Gut, eine Sache muss man sagen, Track Limits, haben sich ja auch viele drüber aufgeregt. Es gab sehr viele Strafen, auch in der Formel 2 schon. Das habe ich aber in eurem Livestream in der Tat noch mitbekommen, würde ich mich auch anschließen. An das, was Andreas Seidel auch bei Sky nach dem Rennen gesagt hat. Man hat da konsequente Handlungen, Strafen gefordert und die hat man jetzt auch, auch wenn es dann halt doch in größere Mengen ist. Aber gut, damit muss man jetzt auch eben leben. Kommt ja auch nicht auf jeder Strecke vor. Das Spielberg sicherlich auch ein Extrembeispiel gewesen an diesem Wochenende. Christian, ich möchte einmal ganz kurz noch sportlich das Thema Aston Martin zum Abschluss bringen für heute. Kevin hat es vorhin, glaube ich, schon ganz gut zusammengefasst. Die Race Pace sah im Verhältnis zu den Teams, mit denen man kämpft, eigentlich gar nicht so schlecht aus. Aber wenn man jetzt mal auf die letzten Qualifying-Ergebnisse schaut, beide raus in Q1 in Kanada, beide raus in Q1 in Silverstone und jetzt wieder beide raus in Q1 in Spielberg. Kann man sich da bei Aston Martin schon irgendwie einen Reim drauf bilden, was da im Qualifying los ist?
Nicht wirklich. Ich finde es aber auch sehr, sehr schwierig, die Aston Martin Performance, die echte Performance, weil ich glaube, dass wir die nicht gesehen haben, einzuordnen. Weil was ist passiert? In Kanada hatten wir dieses Thema mit den Reifentemperaturen, wo sie daneben gegriffen haben. In Silverstone wurde uns noch keine plausible Erklärung geliefert, warum es da nicht geklappt hat. Und jetzt in Spielberg hatten wir halt ein sehr zerrupftes Rennwochenende. Auch, was gilt für alle anderen, gilt natürlich auch für Aston Martin mit nur einem freien Training. So, dann läuft der Rest des Wochenendes nicht wahnsinnig gut. Sebastian Vettel heute auch wieder im Rennen. Diese Situation mit Gasly war es, oder? Ich habe schon so viel über Formel 1 geredet, dass ich schon ganz durcheinander komme. Also ich glaube, man hat in Wahrheit nicht gesehen, wie schnell dieses Auto sein könnte, wenn es mal vernünftig abgestimmt ist. Man hat, Kevin hat es richtig gesagt, in Ansätzen gesehen, dass es manchmal ganz gut läuft. Vielleicht müssten die das einfach nur mal stabilisieren. Wir erinnern uns zurück, Barcelona haben sie ein Update gebracht und es hat ein bisschen gedauert, bis sie das entfalten konnten. Vielleicht dauert es jetzt einfach auch gerade wieder ein bisschen. Allerdings muss man halt, um es ein bisschen kritischer auch zu sagen, gut, andere kriegen es auch hin. Ja, Aston Martin kriegt es nicht so gut hin. Dennoch glaube ich, dass sie schon tendenziell eher ein bisschen unter Wert geschlagen wurden in den letzten paar Rennen.
Ich habe noch eine witzige Information zu Aston Martin, weil sich ja viele immer wundern, warum haben die am Sonntag eigentlich keine neuen Reifen mehr? Ne, die haben ja immer in dieser Aufstellung von Pirelli immer nur gebrauchte Reifen. Christians Kollegin Jess McFadden hat auf ihrem Twitter-Kanal heute mal veröffentlicht, dass sie mit Pirelli gesprochen hat und dass offensichtlich Aston Martin im Verlaufe des Rennwochenendes alle Reifen durch einen kleinen Heizzyklus schickt. Und bei Pirelli sagt man, das gibt eigentlich gar keinen Vorteil, die machen es aber trotzdem. Und dann geht es noch weiter, dass die Theorie ist, dass man bei Aston Martin bewusst diese erste Glanzschicht, die ja neue Reifen haben, entfernen möchte, in der Hoffnung, dass wenn Strecken da sind mit erhöhter Streckentemperatur, dass dann der Reifen weniger schnell abnutzt, weil die ja schon leicht angeraut sind. So.
Das ist,
habt ihr das auch mal gehört?
Interessant, ja. Auch wenn sich ja der Aufwand anscheinend aktuell nicht so richtig lohnt, muss man sagen. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich das ja irgendwie.
Wisst ihr, an was mich das erinnert? Das ist schon länger her, aber das war früher in der Formel 1, als das alles noch nicht so limitiert war, wie es heute ist, vom Material her, da war es gängige Praxis, dass du dir in den freien Trainings die Reifen fürs Rennen angefahren hast.
Ja, ja, ja.
Das klingt so ein bisschen danach.
Ja, scheint nur tatsächlich keinen großen Vorteil zu haben irgendwie.
Nee. Ja, ja, das ist wahrscheinlich die dahinterstehende Theorie.
Ja.
Ja, vielleicht lässt es sich ja doch irgendwann nochmal in die Praxis umsetzen. Aktuell sieht man es eben nicht. Vielleicht, um auch nochmal ein bisschen Hoffnung zu machen, was die Updates angeht. Jetzt konnte man ja auch sagen, in Silverstone war auch nicht viel Zeit zum Testen aufgrund des Regens. Jetzt hatten wir den Sprint, ist auch ein freies Training weggefallen. Vielleicht zündet es ja doch noch. Christian hat es gesagt, Barcelona bei den Updates hat es ja auch ein bisschen gedauert. ja, jetzt irgendwie relativ viel Negativität hier am Ende. Sorry dafür, aber ich würde sagen, wir ziehen ja trotzdem mal den Schlussstrich. Wie immer natürlich noch der Hinweis, wer noch mehr Meinung zu Themen rund um die Formel 1 lesen möchte, darf uns sehr gerne auf Twitter folgen. @nimmervollf1, @kevin_scheuren und @sophieaffelt. Christian findet ihr natürlich auch auf Facebook unter Formel 1 Insight mit Christian Nimmervoll. Und apropos Facebook, da dürft ihr auch gern unserer Starting Grid F1 Fangruppe beitreten, bei bei Telegram natürlich seid ihr auch immer herzlich willkommen. Also ja, wer sich da austauschen will, gerne einfach suchen und dann könnt ihr da gerne dazukommen. Und ja, damit Christian, vielen lieben Dank an dich, dass du uns begleitet hast. Ich hoffe, wir konnten dir etwas die Zeit vertreiben auf dem Nachhauseweg. Wie weit hast du es denn noch vor dir eigentlich?
Ja, absolut. Also laut Navi ist es nur noch eine gute Stunde und ich habe übrigens gerade ein Selfie gemacht hier auf der Raststation oder auf dem Parkplatz, wo ich stehe. Das schicke ich euch dann durch. Könnt ihr machen damit, was ihr wollt.
Sehr gut. Ja, bitte. Sehr gerne. Freuen wir uns dort drauf. Bin ich mir sicher. Kevin, du auch. Ja. Auch für dich, großer Dank natürlich. War ja auch ein langer Abend noch mit dem Livestream. Ich denke, hat wieder viel Spaß gemacht hier in der Gruppe.
Absolut. Ich liebe Starting Grid. Ich liebe es, mit Christian und dir über die Formel 1 zu sprechen und freue mich jetzt schon wieder, wenn es in einer Woche weitergeht mit der Vorbereitung auf den großen Preis von Frankreich.
Ganz genau. Darauf werden wir unseren Blick dann nächste Woche richten. Bis dahin euch beiden bald eine schöne gute Nacht und euch da draußen schönen Tag oder Abend, wann auch immer ihr das hört. Genießt die rennfreie Woche, passt auf euch auf und vor allem natürlich keep racing.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.